Also herzlich willkommen zu CryptoContext, deinem neuen Blockchain-Begleiter, der Podcast, der Blockchain und digitale Währungen verständlich und investierbar macht. Genau. Mein Name ist Christopher Garlich und ich verantworte bei der Heliad AG und der Heliad Crypto Partners die Themen Blockchain-Investments und neue Technologien. Mein Hintergrund ist die klassische Finanzwelt, wo ich fast 10 Jahre im Investmentbanking tätig war. Spannende neue Technologien und diese zu verstehen, zu bewerten und investierbar zu machen, idealerweise, waren auch schon damals meine Leidenschaft und Steckenpferd. Dieses Wissen und Erfahrung möchte ich jetzt mit der neuen Blockchain-Finanzwelt und Anlageklasse, man spricht ja auch von Open Finance oder DeFi, Decentralized Finance, zusammenbringen und zu euch nach außen tragen. Und idealerweise auf dem Weg Investmentideen präsentieren, die die spannendsten Themen im Kryptobereich abdecken. Genau, mit mir und als Co-Host spricht zu euch Steffen Hertlein, der als Informatiker und Kryptografie-Experte das Thema von technischer Seite noch viel besser versteht als ich. Aber jetzt lasse ich dich selber einfach mal vorstellen, Steffen.
Ja, genau. Vielen Dank für die Intro, Chris. Ich bin, wie gesagt, der Steffen Hertlein, gelernter Informatiker, bin dann nach dem Studium in die Finanzwelt gekommen, eben über meinen Hintergrund im Bereich Blockchain und Bitcoin. Zu der Zeit, als es im Mainstream noch nicht so angekommen ist, vor ein paar Jahren. Und seitdem befasse ich mich hier bei der Börsenmedien AG mit allem, was Kryptowährungen und Bitcoin betrifft, aber auch in den letzten Jahren breiter gefasst neue Technologien bis hin zum Trendthema künstliche Intelligenz, was eben jetzt in den letzten beiden Jahren aufgekommen ist, noch weiter.
Genau, und wo es ja auch mittlerweile viele Überschneidungen gibt mit dem Kryptobereich, ne? Aber das werden wir sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr beleuchten, genau. Vielen Dank, Steffen. Ich würde einfach mal die Frage vorweg stellen, warum Deutschland eigentlich einen neuen Krypto-Podcast braucht. Und da würde ich sagen, dass wir, sag ich mal, gemerkt haben, dass die Themen Bitcoin, Krypto und Blockchain in der Investment- und auch Tech-Community und auch in der Leserschaft der Börsenmedienpublikation immer noch überproportional Betrachtung und Interesse findet. Ja, also gerade hinsichtlich, sag ich mal, der Marktkapitalisierung des Bereichs ist das sicherlich sehr, sehr asymmetrisch gegenüber anderen Anlageklassen wie zum Beispiel Aktien und Anleihen und dergleichen. Ja. Zum anderen haben wir das Gefühl, dass das Thema oft entweder nicht leicht verständlich genug oder dann doch zu oberflächlich aufbereitet wird und im Zweifel mit so wenigen konkreten Handlungsempfehlungen hier auch investitionsseitig tätig werden zu können. Und deswegen soll das hier zunächst auch nicht unbedingt ein reines Aktualitätsformat sein, sondern die Dreh- und Angelpunkte der Blockchain und, sag ich mal, der Blockchain- und Kryptobereiche beleuchten. Ja, das schließt aktuelle Entwicklungen natürlich mit ein, aber eben insbesondere auch Kontext und Hintergrund und immer mit einem Blick aus der traditionellen Finanz- bzw. Investmentbrille, TradFi, wie man in der Kryptowelt sagt, Traditional Finance, genau, also TradFi meets DeFi sozusagen. Und so starten wir hier auch in der Pilotfolge mit einem Basisthema und einer Basisfrage, die uns und mich immer und auch weiterhin umtreiben, wenn es um das Thema geht. Und zwar, was bringt Blockchain als Technologie und wo machen Investments vor diesem Hintergrund Sinn? Und was im Gegenzug ist, ja, purer Hype, Casino und vielleicht Spekulation?
So, ja, ich kann da auf jeden Fall einspringen. Blockchain als Technologie, und da ist wieder ein Punkt, was du auch schon gesagt hast, Chris. Wie erklärt man sowas Komplexes wie eine Blockchain oder eine Kryptowährung oder was sind Kryptowährungen? Und dann, wenn man tiefer geht, komplexere Kryptowährungen, je einfacher man es erklärt, umso mehr Details lässt man meistens weg, was dann zwar ein grundlegendes Verständnis schafft, aber halt manchmal Details auslässt, die dann vielleicht für den einen oder anderen wichtig sind. Deswegen ist es immer ein bisschen eine Gratwanderung zwischen möglichst einfach erklären und je nachdem, wer zuhört, aber auch das richtige Maß zu finden, ist, glaube ich, deswegen auch schwierig, auf dem Markt zu finden. Ist auch die Frage, vielleicht denkt sich der eine oder andere, ja, das ist doch easy, das weiß ich schon seit 10 Jahren, was ihr hier erzählt. Und der Nächste denkt sich, es ist vielleicht schon wieder zu komplex, je nachdem, welches Vorwissen herrscht. Blockchain als Technologie, wenn ich es jetzt erklären müsste oder was es für einen Vorteil bringt, würden viele sagen, ja, gar keinen. auch viele Informatiker würden sagen, gar keinen, weil es gibt Datenbanken, die sind günstiger, da kann ich auch Daten speichern und ist kein Problem. Aber, ja, Chris?
Genau, wenn ich nur einmal kurz reinspringen darf, vielleicht klären wir die Frage zunächst vorweg. Wie lässt sich Blockchain eigentlich einfach runtergebrochen oder aufs Einfachste reduziert beschreiben? Und das ist, glaube ich, genau das, was du sagst. Es ist eigentlich ein Registersystem, eine Datenbank. Ja? Das ist, was Blockchain eigentlich ist. Ne? Und ein dezentralisiertes Register noch dazu. Ja? Sozusagen wie so eine Art dezentralisiertes Excel-Blatt, ja, wenn man so will. Und das kommt eben mit vielen Vor- und auch Nachteilen, ja, oder zumindest mal Effizienzhürden.
Genau, mit dem Unterschied, dass mit der Unterschied zu einer herkömmlichen Datenbank oder zu einem Excel-Blatt ist aber halt, dass ich nicht Daten überschreibe, verändere, lösche, was ich zwar in einem Smart Contract, aber da komme ich später dazu, machen kann, aber es gehen keine Informationen verloren, weil ich eigentlich immer nur in Form von Transaktionen neue Informationen an diese Datenbank anhänge, mit jedem Block in dieser Blockchain. Und diese Transaktionen können beliebige Informationen enthalten, aber die Blockchain wächst eben immer weiter. Es ist nicht so, dass ich irgendwann hingehe und Daten aus dem letzten Jahr rauslösche, sondern wenn ich Informationen aus der Vergangenheit anpassen möchte, dann geht das oft. Aber in der Historie wird immer zu sehen sein, wie der frühere Stand war. Also es ist komplett in dem Sinne transparent, dass keine Änderungen, die schon mal in der Blockchain standen, im Nachhinein rausgelöscht werden können.
Genau, und eben auch tamper-proof, würde man auf Englisch sagen, also quasi fälschungssicher. Ne? Das ist sicherlich eine der spannenden Eigenschaften einer Blockchain.
Ja, mit dem großen Aber, dass es in der ganzen IT-Sicherheit oder es gibt keine Garantien. Es gibt auch in dem Sinne tamper-proof, also fälschungssicher, ist immer mit einer Wahrscheinlichkeit verbunden. Die ist zwar annähernd 100%, aber gerade wenn eine Transaktion frisch gemacht wurde, gibt es auch eine Zeit, die vergehen muss, bis man das als sicher erachtet. Und das kann je nach der Kryptowährung, die man jetzt da hat oder nach der Blockchain, die man benutzt, kann das auch mal Minuten oder auch mal eine Stunde dauern, bis man das als sicher erachten kann.
Genau, je weiter das quasi in dieser Blockkette nach hinten rutscht, desto sicherer und manifestierter ist sozusagen die Transaktion. Das sehe ich ganz genauso. Ja. Und das dauert im Zweifel die Zeit, bis das sicher wird oder sich annähert an eine hundertprozentige Sicherheit, ist aber natürlich viel schneller als, sag ich mal, wenn wir jetzt von der Finanzwelt sprechen und kommen, wie, sag ich mal, traditionelle Settlement-Systeme, ja, wo Aktien zum Beispiel oder Aktienübergänge T plus 2, sagt man, ne? Also innerhalb von 2 Tagen nur gesettelt werden. Ne? Da ist die Blockchain sicherlich wesentlich schneller.
Das stimmt, ja.
Genau. Und jetzt, also da hatten wir sicherlich eine Eigenschaft. Eine weitere ist das Thema Dezentralität. Und das kommt sicherlich auch mit einigen Ineffizienzen. Ne? Also wenn wir jetzt darauf zurückkommen wollen, warum du meinst, dass Informatiker oftmals behaupten, die Blockchain würde gar nicht benötigt. Wie ist deine Meinung dazu?
Genau, also Blockchains als Datenspeicher zu benutzen, ist erstmal relativ teuer. Und warum ist es teuer? Es ist ein verteiltes System und alle, die mithelfen, dieses System zu betreiben, die haben laufende Kosten, sei es für Strom, sei es für Datenspeicher oder andere Dinge. Und diese Kosten werden irgendwo bei der Benutzung des Systems anfallen, weil die Leute machen das nicht zum Spaß. Das ist eben ein Gegenargument, was viele halt sehen. Warum sollte ich Blockchain dafür benutzen, wenn ich auch eine zentrale Datenbank dahinstellen kann, die nur 1/20 davon kostet? Und dieses Argument ist tatsächlich auch oft gültig. Und trotzdem ist es so, dass es Anwendungsfälle gibt und die auch heute ja schon im Einsatz sind, bei denen es eben kein zentralisiertes System schafft, Vertrauen, und da sind wir wieder beim Thema, sind wir jetzt beim Thema Trust oder Trustlessness, also vertrauensloses Handeln, wo ich keine konkrete Gegenpartei habe, auf die ich vertrauen muss, was einfach eine Stärke von so einem System ist. Ja, ich kann quasi mit einem Gegenpartner, der irgendwo auf der Welt sitzt, eine Transaktion durchführen, Kryptowährungen von A nach B tauschen, ohne auf eine zentrale Partei wie eine Bank oder im Zweifel mehrere Banken vertrauen zu müssen, die da intervenieren oder sonstige Aktionen tätigen könnten.
Ja, nee, genau, absolut. Und wenn ich noch einmal zurückschwenken darf auf Blockchain als Währungsregister sozusagen, ja, so glaube ich, dass dir oder ich zumindest da auch, sag ich mal, keine Hardliner-Meinung vertreten, sondern dass ich das immer parallel sehen würde zu einer Leitwährung, ja, zumindest mal in der westlichen Welt, also zu einem Euro oder einem Dollar. Ich glaube, da sind wir nicht der Meinung, dass der Bitcoin das irgendwie zeitnah ablösen würde, aber sag mal, als parallele Währung oder vielleicht eher sogar, sag ich mal, Anlageklasse, sowas wie, ne, oder Store of Value, wie man so schön sagt, ein werterhaltendes Medium, ja, sowas wie Gold, ja, ich glaube, das können wir uns sehr gut vorstellen, beziehungsweise es ist da sicherlich die Zeit schon entsprechend so fortgeschritten, dass man das eigentlich ja schon fast absegnen kann, ja, weil der, ich sag mal, der Ritterschlag oder ein weiterer Ritterschlag zur Anlageklasse ist ja auch erst kürzlich erfolgt, ja, mit dem SEC Approval für das Bitcoin Spot ETF in den USA, ne? Also die Entwicklung hin zu einer von allen Seiten anerkannten Anlageklasse hat sicherlich über die vergangenen Jahre bereits auch schon graduell stattgefunden, ja, und auch Krypto ETFs beziehungsweise ETPs wird das dann ja eher genannt, sind ja auch außerhalb der USA weitestgehend ein alter Hut. Ja, also gibt es ja hier in Europa eigentlich schon lange, ja, von Anbietern wie 21 Shares, Deutsch Digital Assets und dergleichen. Ja. Aber dass die USA als größter relevanter Anlegermarkt jetzt hier auch gefolgt sind, hat sicherlich starke zusätzliche Sprengkraft. Ja, und auch technisch, investitionstechnisch oder ich sag mal nachfragetechnisch ermöglicht das ganz neue Perspektiven, weil sich so Bitcoin-Investments und in Zukunft wahrscheinlich auch weitere Kryptos in die private Vorsorge, Pensions-Retirement-Planung der Amerikaner einbinden lassen. Ja, das sind die sogenannten 401k-Pläne, falls das jemand schon mal gehört hat. Und genau, und das sollte eigentlich die Nachfrage zumindest mittelfristig größer und stabiler machen. Ja, also, dass der Preis jetzt daraufhin nicht gleich in die Höhe geschossen ist, war eigentlich auch zu erwarten, ehrlich gesagt. Ja, also dieses Buy the Rumor, Sell the News Phänomen oder Verhalten, ja, lässt sich eigentlich an dem Kryptomarkt schon länger beobachten. Genau, bleibt aber unserer Meinung nach mittel- und langfristig sicherlich ein sehr, sehr, sehr positives Event. Ja.
Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären für die Nicht-Techniker unter uns und Nicht-Finanzmenschen unter uns, was das Buy the Rumor, Sell the News bedeutet?
Ja, total gerne. Also am Kryptomarkt hat man schon lange beobachtet, dass nicht nur am Kryptomarkt, ehrlich gesagt, auch an vielen weiteren Märkten, insbesondere dem Aktienmarkt, dass man quasi, wenn das Gerücht gerade am Aufköcheln ist, ja, dass dann oftmals ein guter Kaufzeitpunkt ist. Und genau, wenn dann die News, also das Event, in dem Fall eben das Bitcoin Spot ETF Approval, dann auch wirklich eintritt, ja, und eintrifft, und entsprechend in den Nachrichten verbreitet wird, dass das dann oftmals genutzt wird als Ausstiegszeitpunkt, ja, dass die sich bereits eingedeckt hatten, das dann eben wirklich als Selldown, ja, als Abverkaufsevent nutzen, was dann natürlich entsprechend den Preis drückt. Ja. Genau. Ist aber letztendlich immer ein kurzfristiges Phänomen. Wenn sich strukturell, sage ich mal, positiv, also auf Nachfrageseite was ändert, dann sollte das natürlich mittel- und langfristig dann trotzdem positive Auswirkungen auf den Preis eines solchen Assets haben. Genau.
Und genau das haben wir dann auch kurzfristig beobachten können. Ja. Das SEC-Approval kam ja am 10. Januar mit Handelsstart der ETFs am Tag darauf. Und infolgedessen ging es ja auch erstmal bergab, ja, um bis zu 10, ich glaube sogar 13% in der Spitze, über die darauffolgenden Tage. Also von ca. $46.000 auf ca. $40.000 oder sogar $39.000. Und mit einigen kleineren Aufs und Ups lief der Kurs dann eigentlich über 3 bis 4 Wochen in einer Seitwärtsbewegung. Ja, und erst einen vollen Monat nach dem SEC-Entscheid und Handelsbeginn der genehmigten Produkte kam es dann zu dem viel beachteten Kursfeuerwerk und den neuen Allzeithochs auf über $70.000. So, jetzt muss ich einmal kurz hier in meinen Spickzettel schauen. Genau, da die bisher 10 genehmigten Bitcoin-ETFs haben seit Auflage über $11 Milliarden an Nettozuflüssen erfahren und vereinen insgesamt über $60 Milliarden in hinterlegten Bitcoin auf sich. Und das sind für Anlageklassen außerhalb von Aktien und Anleihen schon gigantische Verhältnisse, muss man sagen. Man halte sich als Vergleich noch einmal vor Augen, dass global alle Gold-ETFs zusammen nur, also nur in Anführungsstrichen,
etwas über 200 Milliarden Dollar auf sich vereinen. Ja, also Bitcoin-ETFs haben in dieser kurzen Zeit schon ca. 30% der Marktgröße von Gold-ETFs erreichen können. Und das finde ich ehrlich gesagt schon bemerkenswert. Genau. Übrigens, weiterer Fun-Fact nochmal dazu, der mir im Zuge des Researchs begegnet ist. Und zwar haben Gold-ETF-Produkte bereits den 10. Monat in Folge Nettoabflüsse verbuchen können. Ja? Und das spricht sicherlich nochmal zusätzlich für einen Shift in den Präferenzen der globalen Anlegerschaft. Unserer Meinung nach wird sich dieses Verhältnis eher noch weiter verschieben. Ja? Und das erst recht mit zunehmender Partizipation der neuen Generationen und Digital Natives am globalen Kapitalmarkt. Ja? Und nicht zuletzt deshalb sind wir weiterhin grundsätzlich von einer positiven Entwicklung von Bitcoin und anderen Kryptoassets überzeugt. Also zumindest mal langfristig, das ist klar. Die hohe Volatilität wird bestimmt ebenfalls auf absehbare Zeit bestehen bleiben, aber eben künftig, also gegenüber den vergangenen Marktzyklen, sicherlich deutlich geringer ausfallen. Spiegelbildlich gehören meiner Meinung nach die Sprünge von mehreren hunderten Prozent innerhalb kürzester Zeit sicherlich auch der Vergangenheit an. Also Risiko und Rendite sind eben in jeder Anlageklasse untrennbar miteinander verbunden. Aber, und gerade wegen der besprochenen strukturellen Treiber, wird es bei Bitcoin und Co. Aus meiner Sicht weiterhin ein asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis geben, und zwar zugunsten der Chance nach oben. Ja, ich glaube, das ist ganz klar meine Erwartung zumindest.
Also, man muss aber auch dazu sagen, zu diesem ganzen ETF-Zulassung, wir sind jetzt wirklich schon einen weiten Weg gekommen. Ja. Ich persönlich beobachte den Markt jetzt seit, ich sag mal, 7 Jahren sehr genau, seit 2017. Auf jeden Fall, das war noch die Zeit, also noch vor dem wilden Westen der Initial Coin Offerings, der ICOs, wo jeder Token, der da verkauft wurde, plötzlich hunderte Millionen bis Milliarden Dollar wert war und dann 99% davon wieder im Nichts verschwunden sind. Etliche Leute haben da viel Geld versenkt, viel im unregulierten Markt verloren. Manche haben auch unendlich viel gewonnen, kann man schon dazu sagen. Und trotzdem sind die Jahre 2017 bis 2020, glaube ich, die haben dann noch davon gezehrt, dass diese Phase dann ihr Ende genommen hat. Dann haben die Regulierungsbehörden angefangen und haben aufgeräumt, haben viele Regeln erlassen. In der EU ist viel passiert, viele Regeln für die Kryptobörsen. Viele Kryptobörsen wurden geschlossen, viele Unternehmen haben dann auf die Finger bekommen, auch viele Prominente, die dann an irgendwelchen Token mitgemacht haben, mussten im Nachhinein dann bezahlen, weil die Regulierungsbehörden eben gesagt haben, was ihr da gemacht habt, war illegal, sage ich jetzt mal, im Nachhinein. Und jetzt sind wir in der Zeit, ja, wir hatten in den letzten Jahren auch noch ein paar Pleiten, die groß die Runde gemacht haben, wo auch viel Geld verloren gegangen ist, wo viel Betrug im Hintergrund passiert ist. Aber wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir merken, es ist ein bisschen in der Welt angekommen, das Thema Kryptowährungen.
Absolut.
Und ist für viele auch ein fester Bestandteil in ihrem Depot, in ihrem persönlichen Portfolio. Und wenn es auch, ich sage jetzt mal, nur zu 10% sind, es ist ja auch eine hochriskante Anlegeklasse, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Es ist hochriskant, hochvolatil. Und bis sich das ändert, wird auch noch einige Zeit vergehen. Das bringt aber natürlich auch immer den Nervenkitzel mit und die Chancen, entsprechend davon zu profitieren.
Absolut. Schön, dass du da auch beide Seiten beleuchtet hast. Das sehe ich natürlich ganz genauso. Also das wird dann sicherlich für die foreseeable future, wie man so schön sagt, mit sehr viel Volatilität verbunden bleiben. Absolut. Aber deswegen auch noch lange wahrscheinlich, sag ich mal, asymmetrische Chancen auch beim Investieren bringen. Ja, auch da bringe ich immer ganz gerne den Goldvergleich. Ja, also gibt es natürlich, die Datenlage ist nicht unbedingt besonders gut, sag ich mal, was die letzten oder was den Anfang der letzten 500 oder 300 Jahre anbetrifft. Aber es gibt solche Untersuchungen und da sieht man, dass der Goldpreis ähnlich volatil war, ehrlich gesagt, wie der Bitcoin-Preis, zumindest mal in den ersten 200-300 Jahren der Existenz, ganz genau.
Mit dem Unterschied bei Gold, dass man eben auch lange Zeit nicht wusste, wie viel Gold es gibt und mit dem Fund einer neuen Goldader, die größer ist, vielleicht dieses System in eine gewisse Wankung kommt, während es beim Bitcoin als Beispiel jetzt mal für das oft genannte digitale Gold eine festgelegte Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins gibt. Und wenn die erreicht ist, dann wird es keine neuen Einheiten mehr geben, auch wenn es manche Leute anscheinend in der Politik, zumindest in den USA, nicht verstehen, dass es so ist. Es ist festgeschrieben. Klar gibt es darum Workarounds. Ich könnte ja ein Bitcoin 2.0 erfinden, aber das wäre nicht der Spirit. Also der Gedanke dieser festen Obergrenze ist bewusst so gewählt und wird auch von all denen vertreten, die diesen Bitcoin-Enthusiasmus teilen.
Absolut. Das ist ein großer Unterschied, ja. Aber es gibt, glaube ich, auch noch eine große Gemeinsamkeit und das spielt so ein bisschen auch, sag ich mal, in meine Hände, weil ich mich viel in den letzten 10 Jahren eben in meiner alten Tätigkeit mit Bewertungen auseinandergesetzt habe. Und da kann man ganz sicherlich für Gold sagen, dass das auch, also der Wert von Gold ist hauptsächlich ein Social Contract, wie man so schön sagt. Ja, also es einigen sich einfach alle Parteien irgendwie auf den Preis, ohne dass irgendein, sag ich mal, Cashflow dahinter stünde, so wie man das klassischerweise bei Unternehmen, ja, oder Anleihen eben machen würde, wo man eben das relativ einfach, zumindest mal mit theoretisch einfachen Konstrukten mathematisch herleiten kann über die zu erwarteten Cash-Rückflüsse oder eben Dividenden in dem Fall, was, sag ich mal, bei Gold und auch bei Bitcoin eben nicht der Fall ist. Ja, und das ist, glaube ich, sicherlich ein großer gemeinsamer Punkt oder eine große Gemeinsamkeit dieser beiden Themen.
So, jetzt haben wir auch schon relativ lang gesprochen, würde ich sagen. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir hier auch zunächst einen Punkt setzen, beziehungsweise eher ein Semikolon, und dann in der nächsten Folge noch etwas mehr auf die Einteilung und Einordnung der Kryptowährungen und Token eingehen und dahingehend vertiefen können. Ja? Denn die Kryptowelt und Anlageklasse ist natürlich mittlerweile deutlich mehr als nur Bitcoin und Blockchain-Tokens. Man denke nur an all die Smart-Contract-Plattformen, Applikationen und Infrastrukturanbieter dazwischen, die eben vielfach bereits auch investierbar sind, ja? Weil sie eben, viele davon zumindest mal ihre eigenen Token und Kryptos emittiert haben. Aber das nur als kleines Preview. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir, Steffen, und natürlich auch bei euch Zuhörern und freue mich auf die nächste Folge Krypto-Kontext gemeinsam mit euch. Vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne. Klingt nach einem Plan.